Ihr Lieben, ich begrüße euch noch ganz herzlich, auch persönlich hier oben von der Kanzel. Und zum Auftakt möchte ich euch wirklich beglückwünschen. Beglückwünschen, dass ihr hier seid, weil in der aktuellen Ausgabe vom vergangenen Freitag im Kölner Stadtanzeiger habe ich was Neues gelernt. Es gibt nämlich eine internationale Verstimmung. Ich will nicht von Krankheit reden. Es ist der Sonntagsblues. Und der Artikel, ich habe ihn mal mitgebracht, der übertitelt all das Schluss mit dem Sonntagsblues. Und offensichtlich gibt es Menschen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in England, in Amerika, in der ganzen Welt, die haben Probleme mit dem Sonntag. Und da gibt es auch einen englischen Ausdruck dafür, den Sunday oder die Sunday Scaries, also den Horror vor dem Sonntag. Und dann wird da drüber erzählt, warum das so ist und so weiter. Und der Inhalt ist aber, der letzte Punkt ist, dass die Grenzen zwischen Freiheit und Arbeit immer mehr verwischen. Und das macht die Abgrenzung und das Zeitmanagement schwerer. Es gibt dann ganz viele Tricks und Tipps, was man gegen diesen Sonntagsblues machen kann. Das Einzige, was fehlt in diesem Artikel, und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, den mitzubringen, ist der Besuch im Gottesdienst. Weil, warum haben wir Sonntag? Weil es der Tag des Herrn ist. Und deswegen herzlichen Glückwunsch euch und auch mir, dass wir heute hier sind und einen profunden Beitrag in der Selbsttherapie machen, dass wir gegen den Sonntagsblues ankämpfen. So, jetzt komme ich gleich zur Predigt. Bevor ich das tue, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Lieber Gott, ich danke dir, dass wir Sonntag haben und dass wir uns auf diesen Sonntag freuen dürfen, weil es eine besondere Möglichkeit ist, dir zu begegnen. Das haben wir getan in Liedern und in Gebeten und das wollen wir jetzt auch tun, wenn wir dein Wort betrachten. Mach es in uns lebendig. Amen. Ja, ist es nicht schön? Sommer, Sonne und jede Menge Feiertage. Mai und Juni sind doch die Wonnemonate im Jahr und natürlich für all die, die es sich leisten können, auch die Zeit, wo man wunderbar Urlaub machen kann. Und ich sehe schon, einige vertraute Gesichter fehlen. Die haben genau das gemacht, nochmal dieses verlängerte Wochenende mit reingepfeffert, um Urlaub zu machen. Und tatsächlich, wenn wir jetzt zurückgucken auf die letzten Wochen, dann hatten wir schon am 29. Mai Christi Himmelfahrt. Am 8. und 9. Juni Pfingsten und jetzt gerade eben in dieser Woche 19. Juni Fronleichnam. Und während wir uns natürlich alle, wir und eure Freunde und unsere Kollegen, über diese wunderbaren, freien, geschenkten, zusätzlichen Freizeittage freuen, sind uns die Inhalte, warum haben wir denn da eigentlich Feiertag, meistens egal. Hauptsache frei. Dabei handelt es sich bei all diesen Feiertagen tatsächlich um kirchliche, um christliche Feiertage, um kirchliche Feste. Und sie haben alle einen Bezug zum christlichen Glauben. Und noch spannender, all diese Feste, diese Feiertage beziehen sich auf die Überführung der österlichen Auferstehung in eine Zeit danach. Ein Glauben ohne die sichtbare Gegenwart Jesu Christi. Ja, wie machen die das? Zum Beispiel an Himmelfahrt gedenken die Kirchen und die Christen des Aufstiegs des auferstandenen Jesus zu seinem himmlischen Vater Gott. Dann hätten wir Pfingsten. Pfingsten, das Fest, was die Ausgießung des Heiligen Geistes in den Mittelpunkt rückt und damit die göttliche Kraft, die an Christi statt, in dieser Welt wirkt. Und schließlich Fronleichnam. Wahrscheinlich habt ihr die ersten beiden Feiertage noch ganz gut inhaltlich füllen können. Bei Fronleichnam wird es ein bisschen schwieriger. Fronleichnam ist ein Fest, was vor allen Dingen und nur in der katholischen Kirche verankert ist. Und da wird in den katholischen Gemeinden in Form von Prozessionen Christus nochmal in die Gemeinde und in die Welt gebracht, und zwar in Form einer kleinen Oblate, in Form der geweihten Hostie, die sozusagen aus den Kirchen in die Welt getragen wird. Alles drei Bezüge zu dieser Situation. Christus ist nicht mehr auf dieser Welt, wir sind allein gelassen. Offensichtlich also hängt der christliche Glaube nach Christi Himmelfahrt und eigentlich seit seinem Entstehen von Menschen ab. Und das dürfen wir durchaus als sehr herausfordernde Situation empfinden. Die bedeutende Rolle, die Jesus seinen Jüngern für die Verbreitung seiner frohen Botschaft zutraut und ich möchte ergänzen, zumutet, ist heute auch Thema meiner Predigt. Den entsprechenden Text finden wir im Lukasevangelium, Lukas 10, Vers 16. Und dieser Vers begleitet uns auch durch die kommende Woche als Wochenspruch. Ich lese aus der Guten Nachricht im heutigen Deutsch. Und da steht: Wer auf euch hört, hört auf mich. Wer euch abweist, weist mich ab und damit zugleich den, der mich gesandt hat. Boah, das ist ein starkes Stück. Ihr wisst, dass ich es immer schwierig finde, Texte isoliert aus ihrem Umfeld zu betrachten. Und deswegen möchte ich auch euch mitnehmen in dieses Umfeld des 10. Kapitels. Und schon in diesem Abschnitt, bei mir ist das quasi ein Abschnitt, und da ist es der letzte Vers aus diesem Abschnitt, ist schon überschrieben mit so einem kleinen drohenden Zeigefinger. Wer nicht hören will, Pünktchen, 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 den Rest kennt ihr. Und da werden Wehrrufe ausgerufen über verschiedene Städte, so nach dem Motto: Fühlt euch nicht so sicher, ihr lieben Leute, meine Sicht auf euch ist eine andere, als ihr meint. Okay. Das Textumfeld des 10. Kapitels berichtet von Jesu Weg nach Jerusalem. Er lässt seine Jünger vorangehen, um sein Kommen vorzubereiten. Und dabei sendet er, und das ist jetzt ganz spannend, nicht nur den engen Jüngerkreis der 12 Jünger aus, sondern 72 Jünger. Wow, eine Riesentruppe. Die Gesandten sollen ohne Vorräte und ohne Vorsichtsmaßnahmen gehen. Und Jesus macht sehr deutlich, es ist kein easy walking, was ihr hier macht, sondern es ist ein gefährlicher Auftrag, auf den ich euch schicke. Sie gehen wie Schafe unter Wölfe, aber sie gehen im Namen Jesu. Auffällig ist die unaufdringliche Weise, in der die 72 bei ihrer Mission handeln sollen. Sie machen keinen Druck auf die Menschen, denen sie begegnen, und bieten Frieden an. Interessant ist, dass die Begegnung immer auf Gegenseitigkeit ausgelegt sind. Der Friede Gottes bleibt bei den Friedliebenden. Begegnungen gelingen, wo Begegnung gewollt ist. Dort, wo Begegnung verweigert wird, behält jeder, was er hatte. Und da wird's hart. Die Krankheit bleibt beim Kranken, die Botschaft bei seinem Verkündiger, Speise und Trank bei den Hausbewohnern. Ich möchte so ein bisschen in die Tiefe gehen, das kennt ihr von mir, ist mir immer ganz wichtig. Und eins sollte uns klar sein, auch wenn ich die Textstellen jetzt nicht wirklich gelesen habe, weil das jetzt zu lang und zu anstrengend wäre, aber wir sollten wissen, dass immer, wenn in biblischen Texten Orts- oder Zahlenangaben genannt werden, dass das nicht einfach nur so dahingesagt ist oder, hey, ich habe die Jungs mal gezählt, das sind genau 72, wunderbar, eingetragen wie bei der Gemeindeversammlung. Nee, wir haben immer auch eine Sinnebene. Das heißt, das sind nicht einfach zufällige Zahlen, sondern die haben eine Bedeutung. Ich komme zu dieser merkwürdigen 72-Zahl, manche sagen auch 70. Und da ist es ganz, ganz wichtig, die Ohren zu spitzen und zu sagen, naja, die haben ja nicht gezählt, keine Märkchen gezogen, sondern es hat eine Bedeutung. Wenn die 12 Jünger oder die Zahl 12 für das Volk Israel steht, symbolisiert die Zahl 72 die Weltbevölkerung. Die 72 steht für die gesamte Welt, über das Volk Israel hinaus die gesamte Welt. Jesus schickt also in diesem Kontext seine Jünger nicht zu seinem Volk Israel, sondern in die Welt, in die damals bekannte Welt. Und jetzt werden Orte genannt, die uns in der Regel nichts mehr sagen, aber genau diese Nennung der Orte ist im Grunde nochmal eine Illustration für diesen Auftrag. Wir haben nämlich die Orte, ich nenne sie jetzt mal Chorazim und Bethsaida und Kapernaum. Das sind alles Orte, die sich in Galiläa befinden. Das wäre so eine Adresse für die 12, die an Israel gesandt oder zu Israel gesandt sind. Aber es geht dann weiter und da werden Orte wie Tyros und Sidon genannt. Und das sind Orte, die nichts mit Israel zu tun haben, sondern die im Libanon, im heutigen Libanon liegen. Und da sprengen wir sozusagen diesen engen Grenzen der Botschaft an Israel und es wird eine globale Botschaft, die hier verkündigt wird. Der Text macht deutlich, dass das Reich Gottes, dessen Anbruch Jesus verkündigt, nicht nur und ausschließlich dem Volk Israel, an das Volk Israel gerichtet ist, sondern der gesamten Welt, der gesamten Schöpfung gilt. Es geht also im heutigen Predigttext in diesem schönen kleinen Vers nicht um weniger als um den globalen Auftrag der Welt von der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung weiter zu sagen. Und da gucke ich euch jetzt mal so an und sage, okay, aber mal ganz unter uns. Wird nicht schon viel zu viel geredet in der Politik, in den Medien, im Fernsehen, im Radio, bla 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 bla, geredet, gelabert, gelogen, verunglimpft und gedroht? Es wird pausenlos geredet, doch scheinen Worte ihre Glaubwürdigkeit und Kraft längst verloren zu haben. Es heißt nicht umsonst, Gott hat jedem Menschen zwei Ohren geschaffen, aber nur einen Mund. Und in der Bibel lesen wir in Jakobus 1, Vers 19, jeder sei schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Während Menschen zur Zeit Jesu, und das betrifft unseren biblischen Text hier ganz zentral, den Zugang zu Informationen ausschließlich durch das gesprochene Wort hatten, mussten sie sehr gute Zuhörer sein. Und die Menschen konnten gut zuhören, ganz anders als wir heute. Wir haben heute angesichts der täglichen Flut an Informationen, überwiegend aus den Medien, das Zuhören und das Hinhören weitgehend verlernt. Die Welt scheint sich zunehmend auf einen Abgrund hinzubewegen und kein Wort und keine Rede und kein Tweet und keine was auch immer Nachricht vermag diesem Trend Einhalt zu gebieten. Und wir dürfen uns zu Recht fragen, als Christen, und wir hören das immer wieder von Menschen, die mit Gott gar nichts zu tun haben, wo ist in dieser Situation Gott? Der allmächtige Gott, der mit Macht und Herrlichkeit in diese Auswegslosigkeit fahren könnte, um einer aus den Fugen geratenen Welt wieder die Richtung vorzugeben. Wäre das nicht toll, Gott nochmal so einen richtigen Auftritt hier hinlegen zu lassen, mit der Faust auf den Tisch zu hauen, alle Leute mal wach zu rütteln und zu sagen, spinnt ihr eigentlich, was treibt ihr hier? Aber schweigen. Wenn wir uns die biblischen Berichte genau anschauen, dann merken wir und hören und lesen wir, dass sich Gott für einen anderen Weg entschieden hat. Und zwar einen sehr außergewöhnlichen, einen sehr verrückten Weg. Gott spricht, aber er spricht in leisen Tönen. Seit Pfingsten ist Gott nicht in lauten Kampfparolen in den großen Stadien der Welt zu hören, sondern im Säuseln des Windes. In einer Gesprächssituation zwischen Jesus und einem Schriftgelehrten, er heißt Nikodemus, viele von euch kennen die Stelle, sagt Jesus Folgendes: Der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst nur Rauschen, aber du weißt nicht, woher es kommt und wohin es geht. So ist es auch bei denen, die vom Geist geboren werden. Ihr könnt es nachlesen, Johannes 3, Vers 8. Geist ist hier der Heilige Geist. Das hebräische Wort für den Heiligen Geist ist das Wort Ruach. Und Ruach, dieser Begriff, der schon im Alten Testament vorkommt, steht für Hauch, Atem, Wind, aber auch und selten für den Sturm. Überwiegend sind es aber leise Äußerungen des Lebens. Das ist die erste völlig verrückte Entscheidung, die Gott getroffen hat. Die zweite sehr verrückte Entscheidung, darauf hat Gesa schon angespielt heute Morgen in der Anmoderation, betrifft uns Menschen und damit dich und mich. Er beauftragt und befähigt dich und mich, diesen Hauch, diesen Atem Gottes in diese Welt zu übersetzen. Gott hat uns dafür sein Vertrauen verbunden mit einer großen Verantwortung übertragen. Und das drückt der Vers, den wir heute betrachten, in besonderer Weise aus. Wer euch hört, hört auf mich. Wer euch abweist, weist mich ab und den, der mich gesandt hat. Wir sind befähigt, beauftragt, von Gott, über Gott zu reden, Gottes Stimme zu sein. Meine Güte, ihr seid ganz müde, ich sehe das schon. War auch ein bisschen Schwung noch reinzubringen. Wie soll das gehen? Wie soll ich über Gott reden? Sorry. Unmöglich. Wie können wir von Gott sprechen? Ich, der Holger, Andrea, Alex, wie können wir über Gott sprechen? Sorry. Und in einer taum überreizten Welt müssen wir als Christen selber wieder lernen, zuallererst gar nicht über Gott zu reden, sondern Gott wahrzunehmen. Das bedeutet, wir müssen trainieren, wir müssen lernen, hinzuhören, ein Ohr zu entwickeln, am besten zwei Ohren zu entwickeln für das, was Gott uns zu sagen hat. Und das Gleiche gilt, wenn wir mit unseren Mitmenschen unterwegs sind. Es bedeutet, dass wir erstmal lernen müssen, zu und hinzuhören, bevor wir fromme Sprüche von uns lassen. Wir müssen lernen, zu und hinzuhören, was unser Gegenüber bewegt. Und wenn das Thema auf Gott kommt oder Themen Gottes oder Themen, wo wir was wirklich Fundiertes vom Glauben her sagen können, dann geht es nicht darum, über komplexe theologische oder philosophische Sachverhalte zu diskutieren, sondern unser Thema, wenn wir mit Menschen sprechen, ist das Thema Beziehung. Sprechen wir über Glauben, dann ist es immer ein Sprechen über meine Lebensbeziehung zur Person Jesu Christi. Diskussionen über Lebensentwürfe oder moralische Werte führen erfahrungsgemäß nicht in ein vertrauensvolles Gespräch. Und die Erfahrung, da bin ich mir sicher, haben fast alle von uns schon gemacht. Der Kern der Evangelien und damit auch des Lukas-Evangeliums ist die Liebe Gottes, die in Jesus Christus auf diese kaputte Welt gekommen ist um den Anbruch von Gottes Friedensreich zu verkündigen. Nichts anderes hat Jesus bis hin zu seinem Verhör durch Pontius Pilatus getan. Und genau ab dann hat Jesus geschwiegen und nicht mehr geredet. Der amerikanische Religionsphilosoph John Caputo entdeckt Gott als das unbedingte Kommen der Gerechtigkeit, als ein Ereignis, das uns bedrängt, für andere öffnet und verändert. Dabei sieht er Gott vor allem in den Tiefen, an den Wurzeln der menschlichen Existenz. Wenn wir von unserer Beziehung zu Jesus sprechen, dürfen wir gewiss sein, dass er im Heiligen Geist der unsichtbare Dritte ist und immer in jedem Gespräch bei uns ist und im Gespräch dabei ist. Wir selber sind nicht in der Lage, Menschen zum Glauben zu bringen. Das kann nur der Geist Gottes. Ich komme zum Schluss. Wer auf euch hört, hört auf mich. Wer euch abweist, weist mich ab und den, der mich gesandt hat. Der Vers aus Lukas 10, Vers 16 macht uns deutlich, dass wir als Christen tatsächlich, auch wenn wir es selber von uns gar nicht glauben, die Repräsentanten des auferstandenen Christus sind. Dabei können wir niemals wie Christus oder Christus selbst sein. Die Bibel benutzt für diese Repräsentation, für dieses wie Christus sein, das Wort Ikon. Ikon kennt man heute, Ikone oder sowas, hat man schon mal so Begrifflichkeiten. Übertragen meint dieser Begriff Ikon, dass wir wie ein Spiegel funktionieren. Das heißt, im besten Falle können wir Christus reflektieren, wie ein Spiegel das Licht reflektiert, etwas von ihm ausstrahlen. Die Lichtquelle, die Kraftquelle, die verändernde Quelle bleibt immer Christus selbst und jetzt im Heiligen Geist. Dennoch bleibt die Herausforderung, von Christus, von Gott zu sprechen. Das bleibt stehen. Doch, dass wir selber diese Wunder nicht bewirken müssen, empfinde ich für mich persönlich auch als eine Entlastung. Anspruch, aber auch eine Entlastung. Wenn es stimmt, dass der Mund verkündet, wovon das Herz voll ist, wird das Sprechen von meiner Jesus-Beziehung eine Herzensangelegenheit. Und dabei gilt sowohl heute, aber interessanterweise auch schon für Jesu-Zeiten, durchgehend durch die ganze christliche Geschichte, folgender Spruch, Sinnspruch: Das einzige Evangelium, das Menschen vielfach hören, ist unser Zeugnis, das Zeugnis der Gläubigen. Amen.